Danke, Mike. Jetzt fühle ich mich den Rest des Tages dumm. Danke.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Na?
Moin, na, grüß dich.
Hallo, läuft die Aufnahme schon?
Ja, die läuft schon. Ja, sorry, ich weiß, du hättest es früher geschafft, aber ist natürlich als Familienvater mein Tag knallhart durchdesignt. Und wenn hier die Lego-Polizisten gerade auf Verbrecherjagd sind, da richtest du auch nichts aus.
Nee, ich wollte gerade sagen, ich bin schon beeindruckt, dass es genau keine Sekunde vor um neun geschafft hast, obwohl du gesagt hast...
Früher. Ja, sorry, tut mir leid.
Aber es ist gut, aber es war, nee, war ein guter Trick, weil dann ist es auch nicht später.
Ja, also guten Morgen.
Guten Morgen. In Zukunft treffen wir uns früher, um pünktlich zu sein. Jetzt haben wir es wieder geschafft. Ich bin begeistert. Weißt du, was auch zur Normalität wird bei diesem Podcast?
Nee.
Dass ich komplett abgefuckt bin.
Ja, was ist los? Ich habe da so ein paar kryptische Story-Einträge von dir gesehen. Das klang irgendwie... Was ist los?
Mike, ich sag dir, wie es ist. Es war eine richtige Entscheidung, diesen Ausflug nach Budapest zu meinem 29. zu machen und nicht erst zu meinem 30. Ich glaube, ich wäre einfach verstorben. Und
ach so.
Mein Körper leidet einfach noch nach. Also ist es vermutlich nicht.
Ist das von dem Trip oder von Video Days oder so eine Gesamtgemengelage?
Ich glaube, um es kurz zu beschreiben, ich bin am Dienstag bin ich krank geworden oder am Mittwoch. Ich habe dann auch Corona-Test gemacht und alles natürlich ist nach wie vor negativ und war dann schon auf dem Video Days echt angeschlagen. Beziehungsweise habe mich dann halt durch Adrenalin vor meiner Keynote, ich war tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil ich vor ganzen vielen Kollegen da mal gesprochen habe und vom Spiegel und allen möglichen Leuten, da wollte ich natürlich auch nicht verkacken. Da ging es dann den halben Tag und so gegen Abend bin ich dann so in mich zusammengesackt und dann im Gespräch auch habe ich so einen Schwindelanfall bekommen und wäre fast umgefallen.
Okay, wie Angela Merkel auf dem Podium so.
Ist genau vergleichbar, Mike, ganz genau. und musste mich dann den Tag danach mit der Bahn zurückquälen und es war wirklich jede Verbindung, ich musste dreimal umsteigen, war einfach eine Katastrophe und kam gar nicht oder eine Stunde zu spät oder Anschlusszug direkt vor mir weggefahren und solche Geschichten. Also es war eine ganz tolle Reise. Und währenddessen habe ich dann halt schon super Magenkrämpfe gekriegt, ne? Wegen der Deutschbahn.
Hast du da was gegessen oder was?
Nee, pass auf, jetzt kommt's. In Köln gab es halt ausschließlich vegan, ne? Und da habe ich mir bestimmt den Magen verdorben. So nämlich.
Ja, bestimmt. Ja, da waren. Wie willst du dir bei vegan den Magen verderben?
Das ist tatsächlich so eine Frage. Ich habe keine Ahnung.
Also gut, Fäkalkeime gehen natürlich immer, ne? Aber das hat halt nichts mit dem Essen zu tun, sondern eher mit der Bedienung.
Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Also diese schlimmen Magenkrämpfe, die ich jetzt seit Freitag dann dementsprechend habe, sind erst nach Köln eingetreten. So. Also das hat mit Budapest vermutlich nichts zu tun. Und gestern Abend war so der erste Moment, wo ich wirklich eine Weile aufrecht sitzen konnte. Dementsprechend gutes Timing für diesen Podcast.
Naja, also Alkoholabusus macht die Magenschleimhaut schon auch unentspannt. Ne? Das kann sich auch ein bisschen später erst äußern.
Ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem. Ne? Also dann halt auch eben diese typische Erkältung, die immer jetzt kommt, wenn man auf andere Leute trifft.
Es ist einfach durch die Anstrengung ist einfach dein Immunsystem runtergefahren und das, was sonst um dich rum ist, was dir sonst nichts anhaben würde, wie vielleicht mal ein Keim im Essen oder ein Erkältungsvirus irgendwo, das packt dich dann halt. Ne? Also ich denke, das war mit meinem Scharlach auch nicht anders. Ne? Also da musste ich nun auch unbedingt 800 Meter Höchstleistung schwimmen irgendwie, um eine Zeit von einem Kumpel zu unterbieten beim Sportabzeichen. Und da war ich danach so fertig, dass ich ein paar Tage später vorstellig werden musste beim Medikus.
Ach, meinst du, dass so eine singuläre Anstrengung da auch schon...
Das weiß ich nicht wieder bei dir, aber bei mir hab ich schon immer mal festgestellt. Ja, dass, also wenn ich wirklich, also richtig... krass über die Grenzen gehe. Ne? Also wenn der Wille wirklich mehr will als der Körper, dann also, das ist bei älteren Männern oft dann so.
Wow, danke. Also tatsächlich ist aktuell ist wirklich so, der Wille ist gebrochen, wie es der Körper auch ist. Und ich bin froh, dass ich gerade hier irgendwie sein kann. Und
also ganz ehrlich, ich habe Schlimmeres erwartet. Also gut, bei dir weiß man ja nie, ist das ein Oberhemd oder ein Schlafanzugteil. Aber ich denke, du hast doch...
Oder ist es die Decke? Ist es einfach die Decke, die um sich herum...
Nee, aber schöne Farbe heute.
Aber ich hab tatsächlich einen Tipp für Menschen, die vielleicht auch diesen Podcast gerade im Krankenzustand hören. Oder Leute, die mal wieder krank sein wollen oder werden demnächst, weil es Grippesaison ist ja auch bald. Oder fängt jetzt schon an offiziell. Ich weiß es nicht, wann die anfängt. Oder anders. Mike, hast du...
Ich glaube, Grippeimpfung gibt es jetzt ab Oktober, ja.
Ja, genau. Mhm. Oder anders. Mike, hast du so ein Ritual, wenn du krank bist, das dir zumindest gefühlt dabei bei der Genesung hilft?
Also es kommt drauf an, was... Ne, das ist nicht immer förderlich, kommt auf die Art von Krankheit an, aber ich sag mal so, im Erkältungszusammenhang gehe ich sehr gern in eine heiße Badewanne und dann einfach ins Bett packen und hoffen, dass meine Frau dann die beiden Kinder unter Kontrolle bringt, dass man nicht zu sehr gestört wird. Also das ist auch irgendwas, was irgendwie junge Eltern... scheinbar unbewusst, also toll, 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 muss ich sagen, wir haben es bis jetzt immer geschafft, gestaffelt krank zu werden. Ne? Also, nee, einmal war so diese Super-GAU-Situation, ich denke, andere Eltern kennen das auch, wo das Schlimmste, was eigentlich eintreten kann, beide Eltern sind komplett im Arsch, erkältungsinfektmäßig, und die Kinder sind kerngesund.
Ach du guter Gott.
Und Kindergarten ist zu.
Oh nein!
Hüpfen zu raus. Das ist eigentlich das Schlimmste. Aber so in der Regel, so von einem Infekt, so, wenn man wirklich mal ein, zwei Tage liegen bleiben muss oder bei einer etwas schlimmeren Grippe oder so, dann war es bis jetzt zum Glück immer so, dass die Liegetage bei uns gestaffelt waren und einer das immer so abfangen konnte irgendwie. Deshalb aber schlafen. Schlafen auf jeden Fall, und ich trinke sehr gern heißen Salbei-Tee dann. Apropos. Den zupfe ich mir dann aus dem Garten zurecht und ja, trinke mal einen Schluck Tee.
Das ist jetzt aber gerade Pfefferminztee. Ich wechsle gerade zwischen Salbei und Pfefferminztee.
Ist aber nicht gut für Magenkrämpfe, Pfefferminztee, ne?
Also der Apotheker gestern hat gesagt, ich soll das Salbei und Pfefferminz im... Also abwechselnder Folge zu mir.
Für den Magen?
Ja.
Okay, also ich habe immer so gelernt, Pfefferminz ist ein bisschen durch die ätherischen Öle ein bisschen hart für den Magen. Aber ey du, ich bin kein Apotheker, ich vertraue denen. Wenn der das gesagt hat, wird es dir schon helfen. Musst nur dran glauben.
Na, er hat gesagt, abwechselnd. Okay, wer weiß, vielleicht geht es da noch um andere Dinge.
Es gibt doch auch Magen- und Darmtee. Also das finde ich doch so beeindruckend, wenn du da am Teeregal langläufst. Da gibt es ja mittlerweile für alles Schmerz im rechten großen C-Tee.
Ja, der hat gesagt,
und, Quatsch. Zucken des linken Auges-Tee und was weiß ich. Das ist also mittlerweile wirklich...
Na, vor allem mit diesen Motivationssprüchen Scheiß. Dann so. Ja. Fühl dich frech, frei und fröhlich, Tee oder so, ne?
Ja, genau. Ich meine, das ist wahrscheinlich der gleiche Tee, den du links unten im Aldi-Regal fürs Kilo 50 Cent irgendwie bekommst. Der ist dort für 10 Beutel für 8,95 Euro abgepackt in einer fancy Verpackung. Ne? Vielleicht noch in einem dreieckigen Teebeutelchen oder so. Aber meistens ist es dann das gleiche Kraut irgendwie. Ne? Also ich zupfe ja wirklich meistens im Garten irgendwas zurecht, wenn es geht. Und wir haben sie im Winter dann auch getrocknet. Dann rumliegen. Also da findet man schon viel Salbei, Thymian, Majoran schadet auch mal nicht.
Mike, die kleine Kräuterhexe.
Ja, meine Schwiegermutter war so eine Kräuterhexe. Die war Tierärztin, die kannte sich da so halbwegs aus mit sowas. Ja, so dieses Kräutermäßige, das ist bei uns im Haushalt schon angekommen. Und dann gibt es ja auch noch, also bin ich letztes Jahr dann auch noch ein bisschen weiter in die Kräuterkunde eingestiegen. Ne? Da gibt es ja dann wirklich Brami-Kraut, Isop und so Zeug, wo ich vorher noch nie was von gehört hatte. Also auch so ein paar exotischere Kräuter. Ist total spannend. Es muss nicht immer nur Zitronen, Melisse und Basilikum sein auf dem Fensterbrett.
Was sind so die spannendsten Kräuter, die man im Thüringer Wald finden kann?
Die spannendsten Kräuter im Thüringer Wald? Es ist, also ich mag tatsächlich Pimpinella am liebsten.
Was macht man mit Pimpinella?
Pimpinella. Pimpinella. Das ist ein schöner Name. Die hat wunderschöne Blüten, so ganz kleine rosa-rötliche Kugelblütchen, also so Kugeln, die aus ganz vielen kleinen Blüten bestehen. Das findet man oft am Wegesrand, so im normalen Grasgemenge irgendwie. Kann man aber auch für viel Geld beim Däner im Topf kaufen, wenn man sich nicht auskennt. Aber das kann man mal an Salat ran tun und so, hat so ein bisschen nussigen Geschmack, fast ein bisschen wie Rucola, nicht ganz so scharf und nussig, aber sieht cool aus. Ist jetzt nicht direkt ein Heilkraut.
Ach so, also es macht jetzt nichts Spezifisches.
Nee, sieht schön aus und kann man an Salat dran schmeißen, wenn du mal Leute bewirtest zu Hause. Sieht gut aus.
Beeindruckend, dass wir jetzt, also beeindruckend, wie vielseitig dieser Podcast ist. Das ist.
Ja, nicht, dass wir hier die Gesundheitskategorie in die Top 10 abrutschen.
Also, du siehst aber heute aus wie der freundliche Gesundheitsberater von nebenan. Du hast heute so einen positiven, gesunden Vibe irgendwie.
Ja, ich fahre morgen in Urlaub.
Das ist schon die Vorfreude.
Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Die wird dann nach 6 Stunden Autofahrt mit Kindern auch schnell wieder verflogen sein, aber.
Sechs Stunden von Weimar, was könnte das sein?
Wo könnte man da hinfahren? Das fahren Leute wie ich dahin.
6 Stunden von Weimar. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell du fährst. Also es wird noch in den Grenzen Deutschlands sein, außer du fährst gen Osten.
Also schnell im Verhältnis zu dir nicht. Also ich würde mal sagen, ich fahre schon schneller als der Durchschnittsbürger. Also ich sag mal, wie ein normaler FDP-Wähler. So vom Tempo her, aber jetzt nicht wie du. Weil du bist ja, weiß ich nicht, die DKP auf der Autobahn.
Was bitte?
Mit stalinistischer Härte auf der linken Seite. Nee,
Plan soll aber, Übererfüllung. Ja, also wenn das Navi nicht geschlagen ist.
Ja, und dein Navi rechnet schon immer ein, gell? Das ist so eine ewige Wachstumskurve.
Dann ist es aber doch wieder sehr FDP-lastig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Erzähl mal, komm, was denkst du?
Also 6 Stunden von Weimar, das könnte schon fast an der österreichischen Grenze sein tatsächlich. Also da könnte es vielleicht sogar Richtung Österreich gehen. Es könnte Richtung Bodensee gehen. So von uns aus, also quasi von Querfurt die Ecke aus, waren es immer 6 Stunden bis zum Bodensee. Das müssten genau 600 Kilometer sein.
Okay.
Von Weimar. Richtung. Also ich glaube, man könnte auch nach Schleswig-Holstein, aber nee, das reicht nicht. Das wäre schon Dänemark. Also ihr könntet theoretisch, ihr könnt es knapp nach Dänemark schaffen. Ihr schafft es nach, in die Eifel schafft ihr es?
In die Vulkaneifel, oh, da ist es in der Tat schön, ja.
In 6 Stunden könntet ihr das schaffen?
Das habe ich übrigens, eine Freundin von mir, die Isländerin ist, deren Eltern haben sie gerade besucht. Und die habe ich auch total lieb, das sind super coole Leute. Und da fällt mir nur gerade ein, die kommen aus Island und deren Lieblingsgegend in Deutschland ist tatsächlich die Vulkaneifel.
Naja, ich meine,
da dachte ich, als Isländer sucht man sich was Exotischeres aus oder so, aber keine Ahnung.
Ich überlege jetzt tatsächlich im Herbst mal 1-2 Tage da zu verbringen.
Auf Island?
Nee, in der Vulkaneifel. Na, für Island brauche ich ein bisschen mehr Zeit.
Ja. Da kann ich dich ja mal rumführen.
Entschuldigung.
Oh, das schneide ich nicht raus, damit die Leute dein rotgesichtiges Husten leiden.
Wenn die Leute wüssten, wie ich dabei schwitze.
Echt?
Also die ganze Zeit, ich schwitze, während ich sitze. Weil es, also, wie gesagt, ich habe ja nach wie vor Krämpfe. Und versuche klarzukommen. Nee, also enthüll doch mal euren
Ausflug. Wo ist denn die Vulkaneifel eigentlich genau? War ich da schon mal?
Naja, ist nicht Rock am Ring direkt angrenzend an die Vulkaneifel? Also,
ja,
also wenn du Koblenz
sagen,
quasi
wir haben auch schon mal am Nürburgring ein Festival gespielt mit Nine Inch Nails und so. Und natürlich Rock am Ring früher auch. Ja, also da war ich bestimmt schon irgendwie. Also da sah auf jeden Fall alles nach guter alter Bundesrepublik aus dort. Auf jeden Fall.
Ich habe da auf jeden Fall schon ein paar Burgen besucht. Herrlich.
Oh ja, ist die Burg Elz auch dort? Nee, gell?
Nee, das ist dann wieder Mosel.
Ach, das ist an der Mosel. Da wollte ich unbedingt mal hin. Da will mein, mein Sohn mal hin.
Das ist bestimmt auch schön im Herbst.
Ja, glaube ich.
So auf jeden Fall.
Also wir fahren nach Rügen.
Ihr braucht 6 Stunden nach Rügen?
Das war jetzt geschätzt, keine Ahnung. Brauchen wir da länger oder kürzer?
Also von, von Halle brauche ich 4 Stunden nach Rostock. Und ich brauche 4,5 nach Stralsund, würde ich sagen. Das ist ja quasi.
Naja, du tuckerst dann schon noch, das ist ganz im Norden von Rügen.
Na gut, also, wenn es auch so Ferienzeit ist, weiß ich ja nicht, wie das dann so. Also ich habe schon mal Stau auf Rügen erlebt, das ist schon.
Ja, also da hochfahren, das ist dann irgendwie hässlich. Da kommt auch schwer Urlaubsfeeling auf. Aber das ist auch das Schöne an Rügen. Es verlaufen sich da auch ganz viele. Also nicht verlaufen sich Leute, sondern es verläuft sich.
Im Jasmund verschwunden.
Sorry, das war jetzt aus der Sicht des Forstamtes nicht cool. Ist natürlich nicht cool, wenn sich Leute verlaufen.
Bring mich nicht zum Lachen.
Freue ich mich total drauf, ne? Auch mein Kumpel Christian Thiele zu treffen, da einer der besten Landschaftsfotografen und seines Zeichens Rüganer, der einen da immer rumführt und ein paar schöne. Letztens habe ich mit einem alkoholfreien Bier in einer lauen Herbstnacht auf einem Felsen den Fischottern zugeguckt. Auf der Ostsee mit ihm. Das war echt
das
ein
ist
cooler
ja
Spot. Das war schön, so im fahlen Mondeslicht, müsstet ihr das vorstellen.
Ist war denn super. Jetzt eigentlich schon die Zeit der Reiherwanderung?
Kranichwanderung? Ja, da kann man sicherlich, also ich denke mal, da werden wir auch, da kann man wirklich schön auf den Feldern, sieht man da wirklich diese ganzen Kranichschleier, wie sie da über den Botten ziehen, so im Hintergrund das Grundstück von Materia. Und da kann man schön vom Hügel runter da auf den Botten gucken und den Kranichen da zuschauen, also wirklich Zehntausende.
Ich habe das mal im Sonnenuntergang auf dem Fischland Darß bei dieser schmalsten Stelle, da gibt es wie so eine Brücke. Und da stehen dann immer die ganzen Tierfotografen und Naturfotografen. Und bin da rein durch Zufall zum richtigen Zeitpunkt vorbeigekommen, zum Sonnenuntergang auch noch. Und das war sehr, sehr schön. Sehr romantisch.
Passage of the Crane, warst du da auch in Dierhagen?
Nee, in Dierhagen war ich tatsächlich noch nie.
Dierhagen wohnt Egon Krenz, ehemaliger Staatschef.
Ich dachte jetzt, Dierhagen wäre das diese Robbenauffangstation.
Das weiß ich nicht genau. Aber ich dachte, das ist doch Richtung, ich weiß nicht, ob genau ist das Fischland das, aber es ist auf jeden Fall da in die Himmelsrichtung irgendwie.
Da
geht mein Schwiegervater auch immer surfen dort in der Gegend.
Was war denn in Dierhagen? Ich weiß nur, wo Nienhagen liegt.
Also ich hatte mal eine Großtante in Nienhagen, glaube ich.
Nee, Nienhagen ist da, wo es den Gespensterwald gibt.
Aha.
Das neben Rostock.
Ach so, nee, da gibt es noch ein anderes.
Neben Warnemünde, meine ich. Mhm. Das weiß ich auch deswegen so genau, weil mein Papa als Kind da immer im Urlaub war.
Aha, okay.
So Dierhagen.
Das ist wirklich Wahnsinn, ne? Sobald, daran merkst du halt auch eine Runde von Ossis oder so. Du kannst auch in Gesprächsrunden, so im akademischen oder medialen Umkreis, wo die Leute noch nicht so sortiert sind, bringst du das Thema Ostsee hoch, erzählen sofort die Ossis alte Urlaubsgeschichten von ihren Eltern und so weiter, kannst du sofort identifizieren, wer da wie sozialisiert wurde oder so. Während die anderen auf Mallorca und in Italien geschimmelt haben in ihrer Jugend, sind wir natürlich an der Ostsee
gerobbt. Ich kann sogar eine Geschichte zu Dierhagen erzählen. Ich habe jetzt nochmal geguckt, ist jetzt tatsächlich für mich kein Ort, an dem man irgendwie Zeit verbringt. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, war meine Großtante da mal im Schlecker angestellt.
Das war nicht eine der Schleckerfrauen, ja?
Doch.
Das ist ja doch. So, weiß ich nicht, so im deutschen Ausdruck gleich nach Trümmerfrau, die Schleckerfrau, die da wirklich harte Arbeit für wenig Geld gemacht hat. Ne?
Also das und zwar war in Dierhagen.
Ausbeutungsbetrieb. Ja? Also Grüße an den Schlecker und die Haken, wird jetzt wahrscheinlich ein
Edeka ist es.
Ein Rossmann sein oder so.
Ah, es ist Edeka. Ich habe gerade nachgeguckt. verrückt. Aber das ist tatsächlich ein Ort, an dem man eigentlich mehr oder weniger nur, so so durchfährt oder vorbeifährt. So.
Ja, wahrscheinlich irgendwie. Also nochmal auf die Kraniche zurückzukommen. Das hatten wir sogar damals unseren HSB-Song Passage of the Crane.
Das habe ich mir fast gedacht.
Der ist mir da so eingefallen.
Und für die, ganz kurz.
Damit das auch authentisch ist, habe ich die Handlung dann nach Japan verlegt von dem Song.
Für die Leute, die jetzt naturbeobachtenderweise sich gefragt haben, an welcher Brücke hat er diese Kraniche gesehen? Das ist die Kanalbrücke, die nach Bresewitz führt. Mhm. Von Zingst nach Bresewitz.
Okay.
Entschuldigung,
da hast du Kraniche gesehen. Das
wollte ich noch ganz kurz.
Ja gut, also ich wohne ja 5 Autominuten von Kranichfeld entfernt, ne? Ist jetzt nicht so ein totales Ereignis, aber diese Masse der Vögel ist schon Wahnsinn.
Ja.
Ne? Und das sieht schon auch majestätisch aus. Muss man ganz ehrlich sagen. Und man sieht da auch mal so im Sonnenuntergang einen Hirsch, wie er sein Geweih präsentiert, so ganz kitschig. Also freue ich mich auf jeden Fall wieder drauf, auf Rügen. War lustig.
Nee, ich bin auf jeden Fall ein großer Vogelfreund. Ich kenne mich zwar nicht aus, aber ich beobachte Vögel sehr gerne.
Ach, okay. Na, ich war mal, bin mal irgendwo mit dem Fahrrad lang gefahren und da stauten sich irgendwie Fotografen. Und da war wohl auch ein relativ seltener Vogel da unterwegs, der da unbedingt fotografiert werden musste. Das ist ja dann schon krass, ne? Das ist also ähnlich wie bei Dampflokomotiven oder irgendwie. Da gibt es dann auf einmal so Fotografen und Freak-Cluster so in the middle of nowhere. Und du gerätst da irgendwie
Freak
mit rein
Cluster.
Und hast keine Ahnung, ne? Irgendwie, also Leute, die da monatelang recherchiert haben und darauf hingefiebert haben, Schweiß ihres Angesichts die Anreise angetreten haben und um diesen einen Moment abzupassen und du latschst da einfach rein und hast keine Ahnung, dass das da irgendwie so war. Da kriegt man immer so ein bisschen schlechte Vibes von solchen Leuten da drüber geworfen, wenn man da in so eine Situation kommt, das, so völlig unbehelligt.
Das ist auch immer lustig, wenn man an so sozialen Happenings vorbeikommt, wo irgendwelche bekannten Leute unterwegs sind und alle ganz groß wichtig tun und du einfach keine Ahnung hast, wer das ist, warum die hier sind, was das soll und du läufst einfach als Passant so normal vorbei und es interessiert dich nicht.
Ja, genau. Also das gibt's auf jeden Fall. Habe ich gestern ein cooles Foto auf Instagram gesehen. Das war irgendein Typ, just me and some random chick und hat ein Foto mit Taylor Swift oder so. Das war auch lustig. Naja, aber apropos Halbpromis, die irgendwo vorbeiflanieren. Wie war's denn auf dem Video Days?
Interessiert dich das wirklich?
Das interessiert mich wirklich, ja. Ich habe nur gesehen, du hast irgendwie eine Schottlandreise mit so einem Reservisten-Soldaten-Derivat ausgemacht.
Ganz kurz zu machen, es gab ja früher schon die Video-Days und das war so eine Teenie-Alle-Kreischen-Veranstaltung, ne? Wo es eigentlich nur darum geht, Autogramme abzugreifen und dann eine Stunde lang einem Idol nachzukreischen. Mittlerweile ist es eine B2B-Veranstaltung. Also da kommen halt Influencer hin, da kommen Marken hin, da kommt YouTube hin, Google, ein paar Presseleute und man ist so ein bisschen im Austausch. Dann werden noch Preise verteilt an die Freunde der Juroren.
Das ist ja in jeder Branche so.
Es ist halt, wie es ist so, ne?
Gucken wir mal, wer Zeit hat, wer kommt. Okay, genau. Das engt den Kreis schon mal ein.
Und weil ich keine Freunde habe, werde ich auch niemals einen Preis gewinnen. Also damit habe ich mich schon, weißt du, da habe ich mich schon drauf eingestellt, das ist alles cool.
Sollen wir für unseren ersten Live-Podcast eine Preisverleihung für dich organisieren?
Wir verleihen ausschließlich Preise an uns selbst für irgendwelche Sonderleistungen, so den haarsträubendsten Übergang in irgendeiner Folge.
Und hochdotiert. Wie bei der Nobelpreisverlosung. Verleihung.
Die Nobelpreis.
Es war ein alter Otto-Witz.
Ach so. Ja. Funktioniert immer noch.
Ja, immer.
Nicht jeder Otto-Witz funktioniert noch, aber der funktioniert noch.
Also funktionieren tun die meisten schon noch, aber in einem anderen Kontext mittlerweile, ja, ist klar.
Aber wobei ich festhalten möchte, zumindest ist das mein Eindruck, dass Humor einfach viel derber geworden ist. Also dass,
ist das so?
Dass damals, naja, Humor war damals eher so, also heute ist es, also ich möchte sagen, eher mit einem Vorschlaghammer. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Pointen nicht derb waren, aber heute wird dir irgendwie der Witz ins Gesicht gedroschen und früher war es so, ach jetzt war schon der Witz, ach so. Wenn man es also heute betrachtet.
Meinst du, es war distinguierter, zisilierter, Loriot-mäßiger?
Ja, schon.
Oder wie? Also wenn jemand so von der alten Zeit des Humors redet, habe ich wirklich immer so Loriot als harten Humorarbeiter vor Augen oder auch Heinz Erhardt oder so, die da wirklich pedantisch dran und völlig humorfrei dran gearbeitet haben.
Ja, eigentlich schon, weil das war ja schon ein Akt der Sprachwissenschaft. Der da geleistet wurde. Also ich.
Ja, und auch der Soziologie. Ne? Also bei Heinz Erhardt auf jeden Fall Sprachwissenschaft, ne? Und bei Loriot ist es ja eher Soziologie, sozusagen. Küssen Sie mich, es geht nicht, es muss gehen. Andere machen es doch auch. super, super. Oder Hinter eines Baumes Rinde von Heinz Erhardt oder so. Da habe ich mich übrigens auch, war so ein entscheidender Punkt, dass ich mich in meine Frau verliebt habe. Die kannte wirklich aus dem Stegreif Hinter eines Baumes Rinde die Made von Heinz Erhardt aufsagen.
Das ist ein bisschen skurril.
Also wenn das noch zu den äußeren Features dazukommt, da kann man sich dann schon mal verlieben.
Also das wäre so eine Volksschullehrer-Verliebt-sich-Story, ne?
Volksschullehrer, das klingt so entnazifiziert. Weißt du, was ich meine? Bin ich Typ Volksschullehrer?
Nee, aber das ist so eine Story irgendwie. Oh, sie konnte ein Gedicht richtig aufsagen. Schon, naja, gut, ich sag nichts. Um das Thema Videodays noch abzuschließen.
Ja.
Also es war ganz nett und es waren viele Kollegen da und es war schön, sich mit denen mal auszutauschen. Ja, und ja. Es war auch ganz nett, dass ich mal eine kleine Rede halten durfte. Ich mag Köln trotzdem nicht.
Okay.
Also man sagt ja, naja, also man muss einfach mal da sein und mit den Leuten da und nee, nee, es ändert nichts.
Ach so, na, also ich weiß, also ich finde Köln, also hoffentlich sind die Kölner mir da nicht böse, aber ich finde es so ähnlich wie Dortmund für so den Status, den so eine Stadt hat, unfassbar hässlich, so die Stadt an sich. Aber gut, das hat natürlich auch mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun.
Pass auf, ich setze noch einen drauf. Ich mag Düsseldorf lieber.
Oh. Also ich habe wirklich in beiden Städten liebe Freunde. Deshalb, also ich sehe das natürlich auch durch die Fußballbrille. Das sind eigentlich beide relativ egal. Ein guter Kumpel von mir, der war bis vor kurzem Trainer bei der Nachwuchsmannschaft vom FC Köln. Vielleicht ist da noch ein bisschen mehr Sympathie, aber nee, also kann ich fußballerisch beiden nicht allzu viel abgewinnen, aber ey, Düsseldorf, ich weiß nicht, ist das, da wohnt doch nur Steuerberater und plastische Chirurgen, oder?
Also ein YouTube-Kollege von mir wohnt da, mit dem ich mich ganz gut verstehe. Die haben da dieses japanische Viertel, was ziemlich cool ist. Diese Uferpromenade ist ganz nett. Also das ist schon mehr als Köln hat. Es ist jetzt halt auch kein Kampf zwischen zwei Giganten, ne?
Nee, ja, na, aber was wollen wir da jetzt irgendwie Städte gegeneinander aufwiegen? Also du magst Düsseldorf lieber als Köln, wollen wir das so festhalten?
Ja, das halten wir mal so fest.
Also ich war in Köln, also weißt du, siehst du mal, wie alt ich bin. Ich war da noch zur Popcom und nicht zu den Videodays. Da habe ich noch die goldenen Zeiten der Popcom mitbekommen. Also das ist ja, weiß ich nicht, vielleicht so eine ähnliche Veranstaltung
gewesen. Ich weiß nicht mal, was das ist.
Naja.
Das musst du mir jetzt erklären.
Das war eine Messe der Musikindustrie.
Ach so.
Ja, als da noch richtig CDs verkauft wurden und so, da bist du wirklich mit
stapelweise Geld auf der Straße
kostenlosen Tonträgern und so nach Hause gekommen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und jetzt sind das scheinbar die Videodays irgendwie, aber dass es jetzt so eine B2B-Veranstaltung geworden ist, das tut dem Ganzen ja so ein bisschen den Fame wegnehmen. Also da ist nur sozusagen Fachpublikum.
Ja, Fame ist da jetzt, das ist tatsächlich komplett entzaubert. Also diese goldenen Zeiten, dieser YouTube-Hype, wo die ganze Jugend da irgendwie komplett drauf steil gegangen ist, der ist ja auch vorbei. Das sind ja jetzt eher erwachsenere Leute, sage ich mal, mit einem gesetzteren Publikum und der Hype, der findet ja jetzt bei TikTok statt und so, ne?
Naja, okay, gut, klar. Naja,
es geht jetzt nur noch um Business.
Es geht ja, also gibt es da, wäre das noch eine Kriegsveranstaltung? Würden da überhaupt noch Leute kommen oder wollen die ihre Idole mittlerweile wirklich nur noch im Internet wahrnehmen? Die Kids da draußen.
Naja, also ich meine, ein Ticket kostet irgendwie 130 Euro oder so. Wer bezahlt das?
Aber da könnte ich quasi hingehen, wenn ich jetzt Alexander Prinz kennenlernen möchte.
Könntest du da hingehen?
Kaufe ich mir für 130 Euro, das ist nicht irgendwie, man muss da mindestens 20.000 Abonnenten haben oder so, oder?
Also das ist eine Möglichkeit, da zu sein. Also YouTuber.
Dann wirst du eingeladen oder was?
YouTuber konnten da quasi gratis hintingeln. Und ne, also so Networking-mäßig hat das schon sehr viel Sinn gemacht. Und ja, oder du kaufst dir halt ein Ticket.
Und ist das wirklich nur so Business anpimmeln oder gibt es da auch so direkt Workshops, wo dir erklärt wird, wie du ein Video hochlädst und so?
Naja, ganz so basal jetzt nicht, aber es gab schon so Masterclasses und so Panels. Na, wie halt auf so einer richtigen typischen Business-Veranstaltung.
Oder okay, also hat das gar nicht mehr so diesen freshen Anarcho-Charme, dass da
null
Leute, die eigentlich gar keine Ahnung haben, so wie du, warum sie so bekannt und so groß geworden sind, da
nee, also da ich weiß ja warum, weil
im
ich
positiven Sinne Sturheit. Deletieren, deletieren. Was sagst du?
Es ist Sturheit, Mike. Ich bin mir dessen bewusst.
Bei dir ist Sturheit, ja, ist ja, also Sturheit ist eine der Grundvoraussetzungen für Erfolg. Absolut. Also Leute, die denken, man ist beim ersten Mal irgendwie erfolgreich, das ist in den seltensten Fällen der Fall, ne? Und wenn, dann kommen dann meistens nicht die neuen Erfolge dazu, weil man das, was man für Erfolg braucht, durch Glück nicht gelernt hat, ne?
Ja.
Das gibt's ja auch. Das gibt es ja auch, das sieht man auch bei vielen Musikbands irgendwie, dass Leute, die mit ihrer ersten Musikband so richtig zum Mond geflogen sind und dann irgendwelche neuen Projekte und Projektchen gründen und das kommt dann irgendwie nicht aus der Soße und knallt nicht, die wundern sich dann immer, warum.
Wieso es ihr nicht zufliegt, ne?
Ja, aber also wenn, dann fliegt es ja in seltensten Fällen mehrmals zu, ne? Also das ist dann schon ganz, ganz. Die ganz hohe Glücksschule, wenn sowas mal passiert. Aber naja, ist jetzt eine sehr philosophische Frage. Machst du jetzt noch irgendwann wieder mal einen Urlaub oder kurierst du dich erstmal aus?
Na, also ich muss jetzt erstmal wieder klarkommen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, wie gesagt, kurz im Herbst mal 1, 2, 3 Tage irgendwo hinzufahren. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, wohin. Will halt ein bisschen bunte Wälder gucken. Das ist so mein Ding. Ich brauche das.
Bunte Wälder, da kann ich dir einen Hainich empfehlen. Aber das ist ja wahrscheinlich ein bisschen zu banal, oder?
Das hatte ich letztes Jahr tatsächlich.
Ach so.
Ja.
Wunderschön.
Nee, also ich habe jetzt wirklich mit der Vulkaneifel so ein bisschen geliebäugelt, dass man so in der Ecke ein bisschen unterwegs ist. So ja, vielleicht sogar auch Richtung Mosel, aber das ist wieder
das
so weit weg.
Das klingt mir aber schon wieder ganz schön nach Wein alles so, ne? Da, nimm, pass auf, wenn du da mitnimmst.
Ja,
wenn
nee,
du dann deinen gewöhnlichen schlechten Umgang wieder ins Auto lädst. ich weiß nicht, ob das gut ist für dich.
Nee, also ich bin jetzt erstmal kuriert, das sage ich dir. Ich nehme das jetzt ja einfach, ich nehme das erstmal als erweiterten Kater, den ich jetzt so seit 1,5 Wochen habe. Und versuche da jetzt eine eher alkoholablehnende Haltung einzunehmen. Also das meine ich wirklich ernst. Es muss sich was ändern.
Ja, also ich würde sagen, per ernstzunehmender Ferndiagnose würd ich auch eher sagen, guck lieber, was zu deinem Immunsystem gut tut. Ne? Und das ist vor allem auch Schlaf und nicht so viel Stress. Ne? Da musst du echt aufpassen. Also sich in deinem Alter dann schon irgendwie so ein Immun-Burnout oder wie man immer das auch nennen will, zuzuziehen.
Würdest du sagen, dass das ein Immun-Burnout ist?
Ja, gibt sowas wie ein Immun-Burnout.
Du bist ja Gesundheitsberater in diesem Podcast heute. Das,
ach so.
Das habe ich doch vorhin gesagt.
Ach du großer Gott, da müssen wir hier noch irgendwie ein Disclaimer. Ist wirklich so. Immunstärke ist das A und O. Das ist eigentlich das, was Gesundleben ausmacht. Die meisten Leute denken immer, man muss dann so auf verschiedene Gebiete gucken irgendwie, aber macht doch der Körper von ganz allein. Wozu haben wir ein Immunsystem? Du musst nur gucken, dass du das machst, was dem gut tut. Und Schlafmangel ist da halt richtig scheiße.
Ich weiß.
Ja, das und das kann ich ja, das kann ich dir jetzt nicht aus der Party-Ecke erzählen, sondern eher aus der jungen Eltern-Ecke, ne? Aber das ist natürlich eine richtig tödliche Mischung, dass du irgendwie Kids hast, die jeden Tag irgendeine neue Rüsselseuche aus der Schule oder aus dem Kindergarten mitbringen, plus Schlafmangel, ist richtig scheiße. Also ich freue mich mega auf den November nicht. Ne? Es wird dann wieder ein...
Die schwere ganz, Zeit beginnt.
Ein ganz, ganz hässlicher Monat, ja, ja. Ne, das ist so, also da an der Kindergartentür, die hängen Hand, Mund, Fuß und Magen, Darm ab. Und tun dann wieder, was weiß ich, Keuchhusten, Läuse und sonst irgendwas dranhängen. Scheinbar wird das auch immer ausgelost, ich weiß es nicht. Ist hässlich. Also alle anderen, die jetzt gerade zuhören und Kindergartenkinder haben, die können, glaube ich, fühlen mit mir bestimmt.
Wobei, vielleicht ist der Kindergarten auch zur Grundimmunisierung der Bevölkerung einfach auch so eine notwendige Institution. Dass also man mal mit allem in Kontakt kommt.
Also das denke ich auf jeden Fall, dass das einem Kind nichts schadet. Aber das ist ja, das habe ich von, kennt noch jemand Christian Drosten?
Der mit der Metalband, ne?
Der mit der Metalband, genau. Ich glaube, Cursed Earth oder so hieß seine Band, ne? Da war der Klampfer. Der hat ja mal gesagt, ich glaube, er war es, dass das auch so eine Fehlvorstellung ist, ne? Dass das Immunsystem so ein Bodybuilder ist, der irgendwie trainiert werden muss. Ne? Natürlich ist das nicht schlecht, wenn das Immunsystem dies und das schon mal gesehen hat, irgendwie auf jeden Fall, aber jetzt ein Immunsystem in dem Sinne zu trainieren, das ist, wie hat er sich ausgedrückt, das ist auch die gleiche Vorstellung, als ob man denkt, man trainiert seine Verdauung, indem man viel isst.
Aber ist das nicht das, was man mit einer Impfung bezweckt, dass man den, also dass man schon mal so eine leichte Dosis davon anteasert und der Körper sich darauf vorbereitet?
Ja, ja, nee, nee, das hast du jetzt falsch verstanden. Ich sag ja, es ist gut für das Immunsystem, dies und das schon mal gesehen zu haben, aber es gibt jetzt nicht das Immunsystem von dem einen Typen, das hier total muskelbepackt ist, weil es ständig trainiert wird, und das von dem anderen Typen, das klein und schmächtig ist, irgendwie, weil es nicht ständig trainiert wurde. Ne? Also das meine ich.
Also meins ist ja offensichtlich klein und schmächtig aktuell.
Ist es so?
Ja.
Also ja, vielleicht hören uns jetzt auch irgendwelche Immunologen zu und ich habe hier totalen Quatsch erzählt. Aber
lachen uns so, komplett aus, ja.
So habe ich zumindest Christian Drosten verstanden damals.
Die Auslegung der Drostenschen Lehren.
Ja, also ich glaube, da geht die Exegese dann irgendwann bald los, so ähnlich wie bei alten Pandekten oder so. Ne? Also das wird, ja, aber stell dir mal vor, was dem Mann damals widerfahren ist. Du bist da in deinem Labor, forschst vor dich rum, bist du für eine völlig isolierte Community schon eine große Nummer, ne, irgendwie, aber jetzt nicht irgendwie. Und dann passiert irgendein Scheiß und du bist wirklich aus deinem absoluten Orchideenfach mit einem Schlag eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Republik.
Und dann plötzlich wieder nicht.
Ja, dann plötzlich wieder nicht. Das ist doch völliger Wahnsinn, als ob auf einmal die Frage der, keine Ahnung, zum Beispiel der mittelalterlichen Geschichte Querfurt zur Frage von nationalem Gewicht aufsteigen würde. Ne? Und auf einmal bist du der Typ, der Podcaster, der darüber irgendwie Auskunft geben kann, ne? Weiß ich nicht. Außerirdische landen und machen die Beantwortung der Frage zur Geschichte Querfurts von der Zerstörung der Erde abhängig. Und schaffen Sie mir Alexander Prinze. Und dann bist du da im Krisenlagezentrum, im Bunker mit dem Bundeskanzler und all eyes on you. Also so ähnlich muss das sich ja gefühlt haben. Ne?
Und naja, also ich meine, gerade weil es ja auch eine wirklich wirklich eine lebensbedrohliche Situation für alle war. Das ist ja, also ich glaube, da kann man diese Hollywood-Vibes, die du hier beschreibst, gar nicht so übertrieben darstellen. Ne? Es ist ja wirklich so, dass das.
Also, das ist ja auch von einem Hollywood-Katastrophenfilm die erste halbe Stunde des Plots sowieso. Drosten sicherlich nicht, aber irgendein Typ hat ein komplett verfuschtes Leben, streitet sich gerade mit seiner Ex-Frau.
Ja, ich meine, die Kinder, der hat eine Metal-Band gehabt, also der kann ja nicht ganz, ganz glatt gewesen sein, oder?
Ich weiß es nicht, ja, gut. Wenn du es so siehst, die Langhaarigen, die sind ja alle irgendwie. Aber das ist doch der Plot von jedem Hollywood-Katastrophenfilm. Irgendein Typ mit einem verfuschten Leben, völlig chaotisch, aber genial, kriegt irgendwie nichts auf die Kette und auf einmal landet da auf dem Rasen vom Vorstadthaus ein Hubschrauber und klopft. Professor oder Doktor so und so, kommen Sie mit. Und dann wirst du irgendwo hingeflogen zu Independence Day oder Hieroglyphen von Außerirdischen entziffern oder der Erdkern hat sich aufgehört zu drehen oder ein Asteroid ist auf dem Weg zur Erde oder ist er irgendwie, immer das Gleiche. Ne? Und so hat sich Drosten in Real Life gefühlt. Also ich glaube...
Es ist aber, da merkst du immer, Hollywood lügt nie. Läuft halt immer so ab.
Absolut. Also das ist ja das Schöne an den Hollywood-Filmen, das ist ja jetzt nicht so japanisch oder französisch oder irgendwas, wo einfach auch da mal der Bildschirm schwarz wird und dann passiert nichts mehr, sondern die Geschichte wird so in diesem alles ist scheiße Zustand belassen. Ne? Im Hollywood hast du ja ein Happy End. Da ist ja dann am Ende alles schön und unter Stars and Stripes wird sich geküsst und
Salutschüsse
und da freut man sich doch, ne? Das ist doch das Schöne an den Hollywood-Filmen.
Darf ich, bevor du uns deine Person der Woche vorstellst, noch ganz kurz meinen Tipp meine Strategie zur Genesung darlegen?
Bei dir?
Ja, weil ich das vorhin vergessen habe, ist mir eingefallen. Ich höre mir dann immer Hörspiele an.
Hörspiele? Das ja, ist weil, so dein Genesungsritual.
Ja, weil ich kann, also wenn ich nichts mehr kann, außer rumliegen, also auch nichts lesen oder nicht Augen aufmachen oder so, ne, so wie es mir die letzten Tage halt ging, da lege ich mich hin und da mache ich so Hörspiele an, die ich früher sehr viel gehört habe. Und tatsächlich sind das so eigentlich so Gothic-Novels.
Ach okay, ich dachte, was hört man denn, wenn man krank ist, Dr. Schnaggelt oder...
Nee, also ich höre, um das ganz konkret zu sagen, das kann ich euch auch empfehlen, gibt es nämlich auf Spotify, die schwarze Serie von Maritim, vom Maritim Verlag ist das. Mhm. Und da gibt es, ich würde mal behaupten, so Abwandlung von populären Gothic Novels, fantastisch gelesen mit schöner musikalischer Untermalung. Und da kann man da kann man sich tagelang eigentlich beschallen lassen. Ist aber ein bisschen gruselig.
Ne? Und da liegst du dann in deiner Patchouli-geschwängerten Matratzengruft, um mal Heinrich Heine zu zitieren, und harrst der Genesung und man hofft, dass es dann nicht wie bei Nietzsche zu Ende geht. Oder
wenn man an der Schwelle des Todes ist, kann man sich doch auch schon mit Literatur auseinandersetzen, die genau solche Umstände behandelt, oder?
Oh, das klingt für mich aber echt so... Oh, dunkel elegisch, also dass du dich da wirklich in deinem Leid ergießt. Also wie kann man, wenn man krank ist, dann noch Gothic-Novels irgendwie hören?
Also um das nochmal zu definieren, was Gothic-Novels sind, das sind halt Schauerromane aus dem 19. Jahrhundert. Ne? Also angelehnt an diese Zeit, muss ja jetzt nicht was Historisches sein, sondern eben was... Ich habe auch letztens, by the way, gelernt, was das die erste Gothic-Novel war. Weißt du, was die erste Gothic-Novel war, die jemals geschrieben wurde?
Der Hund von Baskerville? Keine Ahnung.
Das Schloss von Otranto.
Wer kennt es nicht? Wo ist denn das?
Das ist von Horace Walpole geschrieben. Im Jahr.
Wenn man schon Horace heißt.
1764, um genau zu sein.
Aha. 1764.
Ja, ja. Gab's, also es, diesen Schauerroman in der Form gab es damals noch nicht. Und das Besondere daran und warum das dann zu so einer besonderen Gattung auch wurde und sich auch so verbreitet hat, war, dass es quasi gegen die Aufklärung geschrieben ist. Ne? Also weil man eben nicht alles mit Rationalität erklären kann, was dort passiert in diesen Geschichten.
Also, ja, also klingt für mich so ein bisschen nach der deutschen Romantik. So viel später ja, waren die auch nicht
ja, am Start. Ja, ist richtig. Oder? Also es ist schon der Vorläufer der Romantik. Schon richtig.
Ja. Krass. Ja, aber so in der deutschen Romantik gibt es ja auch vieles zu entdecken. Also schon auch ordentlich absinth verstrahltes Zeug, ne? Aber das finde ich dann schon auch interessant. Aber es hat ja irgendwie immer so, wenn es diesen kragenstaubigen englisch-aristokratischen Anstrich hat, das macht es immer noch so ein bisschen Lovecraftiger, noch so ein bisschen Gothic-mäßiger irgendwie, oder? Findest du nicht auch?
Das Lovecraftige ist doch das, was dann da draus sich entwickelt, oder?
Ja, ja, das meine ich ja. Ja, ja, aber ich meine immer, wenn es so, da würde jetzt keiner auf die Idee kommen, dass deutsche Romantik ja eigentlich das gleiche, gleichen Beweggründe oder irgendwie oder die gleichen Stimmungslagen oder irgendwie sowas sind, wenn das so ein bisschen dieses, naja, dieses aristokratisch-englische Schreibertum hat irgendwie, das wirkt immer alles noch so ein bisschen, die heißen halt Horace.
Ja.
Mit Vornamen solche Leute. Oder?
Aber ich find das super interessant, weil das hat tatsächlich auch was mit der Ästhetik der Erschaffung von solchen Werken zu tun. Also das basiert tatsächlich auf der Theorie des Erhabenen. Wusstest du das? Also es gibt tatsächlich zur Erstellung dessen
die Theorie des Erhabenen?
Ja, ja, von Edmund Burke.
Also jetzt, wo du sagst, kennst du das? Also ich habe das Gefühl gehabt, dass es sowas gibt, aber nicht gewusst, dass es dafür einen Begriff gibt.
Übersinnlich, Mike.
Na, ich weiß nicht, ja.
Ja, also, dass da halt irgendwie sowas, was Heiliges so dahinter steckt, ne? Dass das so überweltlich ist, was da stattfindet. Also ich kenne mich jetzt mit der Theorie jetzt nicht im Einzelnen aus, das müsste ich jetzt mal recherchieren. Aber tatsächlich liegt das so zugrunde, da hast du durchaus recht. Also ich habe das schon immer geliebt, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Auch den Stil natürlich.
Ich bin dann sofort im Steampunk-Universum irgendwie jetzt rein vom, auch wenn das nicht eigentlich nicht so ist, aber bei mir hängt das immer irgendwie zusammen. So alte verstaubte Bibliotheken, Frauen mit
Dark Academia, ne? Das immer wieder.
Ja, ja, genau sowas. Frauen mit wunderschönen, ausschweifenden Kleidern.
Viktorianisch halt.
Ja, irgendwie ja, so. Ja. So das ist sehr, sehr klischeebehaftet.
Aber das stimmt ja auch, weil die viktorianische Zeit ist ja auch die Zeit dieser Schauerromane und auf der anderen Seite ist es ja auch die Zeit, wo Steampunk sich wieder hineinversetzt. Also das passt schon, deine. Also du bist da gefühlt, bist du auch schon da, Mike.
Absolut. Absolut.
Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass mir meine Mama damals die CDs immer mitgebracht hat. Vor allem, wenn es mir schlecht ging. So hat sie immer so zur Aufmunterung immer so eine CD für
mich. Also körperlich oder auch mental schlecht?
Wie meinst du?
Na, wenn du sagst, wenn es mir schlecht ging, auch wenn du mal so traurig warst, so Teenage-Angst-Style oder?
Ja, schon, doch.
Ja, ja, okay.
Ja, ja. Ja, und da hatte ich vor allen Dingen viel von dieser schwarzen Serie, früher noch auf Kassette, dann später auf CD. Und war sehr begeistert, als ich gesehen habe, dass die komplett auf Spotify ist.
Ah, okay.
Ja, aber es ist echt traurig, wenn man überlegt, ne, da produziert man sowas Aufwendiges, nur dass es auf Spotify landet.
Tja, so ist es halt irgendwie. Also eigentlich müsste man da doch eine knisternde Schellackplatte auflegen mit sowas. So einfach so vom Style her. Aber du kannst ja Spotify in irgendeinem Streaming-Gerät, was ziemlich Gothic-Punk-mäßig aufgemacht ist.
Deine Abneigung dagegen.
Wogegen? Gegen Stream?
Nee, gegen Gothic, wie auch immer. Das muss ja nicht, das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass es mit dieser Subkultur zusammenhängt.
Ich habe da nichts gegen die Subkultur, um Gottes Willen. Ich habe da immer nur so dieses Bild vor Augen. Also ich in Jena zu Studentenzeiten war ich auch oft, wenn da im Casablanca Gothic am Start war, da bin ich auch oft hingegangen.
Gothic im Casa, ja. Krass.
Mein Land da, hab da tolle Leute kennengelernt, ne? Nur es ist ein bisschen immer, fand ich immer lustig, wenn man da nach ein paar Jahren wieder hingeht. Die Mädels, die haben da irgendwie, weiß ich nicht, so eine Phase oder gehen da irgendwie hin. Also das wird irgendwie so alle 2 Jahre, 3 Jahre ausgetauscht. Aber diese Gothic-Typen, die da den jungen Mädels von der Welt philosophieren und mittlerweile 20, 30 Jahre älter sind und da sinnsuchenden Teenagern auf dem Gothic-Trip da irgendeinen schwülstigen Schwachsinn erzählen, die wechseln irgendwie nie, ne? Also diese alten Gothic-Platzhirsche, die sind in solchen Etablissements immer noch irgendwie unterwegs. Das fand ich irgendwie recht amüsant, ne? Also jetzt völlig, will dir nichts Böses unterstellen irgendwie, aber es ist halt auch so eine Masche manchmal.
Nee, naja, vielleicht ist es ja auch ein Unterschied zwischen Mode und Philosophie. Dass es Jugendliche nicht oft als Mode begreifen und die Eltern wegen der Philosophie geblieben sind.
Kann auch sein.
Naja, komm, wir überspringen jetzt weitere Gedanken zu diesem Punkt und kommen endlich zur interessanten Person der Woche.
Person der Woche, ja, also ich nenne das ja
immer Kundenservice.
Die
Kundenservice, na gut.
Mein Kundenservice.
Ja, das wird sich durchsetzen, weil ich immer vergesse, was wir uns raussuchen und dann.
Ja, also ich fand ja beim letzten Mal den einen Vorschlag auf Du ist Du mit Who vom Who auch ganz gut, aber hat die kleine Schwäche, dass Who is Who heißt ja, dass es sehr, sehr bekannte Persönlichkeiten sind. Ne? Was nicht heißt, dass es heute niemand Bekanntes ist, aber wir stellen ja auch manchmal Leute vor, die nicht bekannt sind.
Ich hoffe nur, dass es kein Fußballer ist.
Nee, ist kein Fußballer. Ich weiß nicht, ob du mir da ein bisschen die Schlusspointe verdirbst, indem du den Namen vielleicht schon kennst. Heute geht es mir um Eric Arthur Blair. Der ist 1903 geboren. Kennst du den?
Nee,
musst du auch nicht kennen. Nee, ist gut. Musst du nicht kennen. Da ist 1903 in Motihari geboren. Das war damals in British Indien. Also wirklich ein schönes, kleines Städtchen am Fuße des Himalaya. Musst du dir vorstellen, seine Mutter war französischstämmig und der Papa, der war englischer Kolonialbeamter und hat dort Opiumhandel kontrolliert. Allerdings im Auftrag der Krone. Ne? Also legaler Opiumhandel mit China und so. Also da hat er aber wirklich die Opiumfelder. Aber klar, wenn man die Rezepturen von damals so kennt und was der Arzt einem so aufgeschrieben hat, da war schon Verlangen nach sowas da. Ne? Er ist dann allerdings mit seiner Mutter im ersten oder im zweiten Lebensjahr sind die dann zurück nach England gegangen. Der Vater ist dann, glaube ich, dort geblieben. Und es also war schon so ein bisschen bessere Verhältnisse von ihm. Ich erzähle nachher, wie ich über den gestolpert bin. Aber er hat schon ein krasses Leben geführt. So. Das ist eigentlich fast selber so ein bisschen romanmäßig, könnte man das verwursten. Ist ja dann
aber ganz kurze Frage, war der dann irgendwie in dieser Gesellschaft integriert oder war das dann wie so eine gated Community von Westmenschen, die da...
Ja, na, man muss sich das dann schon vorstellen, also Kolonialbeamte dort sind da schon Herrenmenschen gewesen, ne, die da wirklich Verwaltung ausgeübt haben, im Sinne da, ich glaube damals gab es da noch die Kaiserin von Indien, ich weiß nur, Queen Victoria war ja Kaiserin von Indien. Keine Ahnung, auf jeden Fall da im Commonwealth, das wurde schon so gesehen, dass man da als Brite jemand Besseres ist.
Ich glaube, das offizielle Staatsoberhaupt war der Linlithgow damals.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall ist er dann in England so in ein privates Internat gekommen und ist dort auch sogar auf die Eliteschule Eton gegangen, ne? Also jetzt wirklich nicht ohne, hat er die Aufnahmeprüfung mit Bravour bestanden. Dort wurde er unter anderem, war sein Literaturprofessor Aldous Huxley. Mhm. Ja, also Brave New World und so weiter. Mhm. Also den als Literaturprofessor zu haben, ist sicherlich auch ganz lustig. Ich erinnere mich an eine Bekannte von mir, die hatten einen Schein vom Literaturseminar von Umberto Eco. Von der Uni. Die war in Italien zum Austauschsemester. und hat sich da auch einen Schein geholt. Das ist eine schöne Anekdote. Ne? Also bei Aldous Huxley hätte ich sicherlich auch gerne irgendwie mal ein Literaturseminar gehabt. Ja, dann ist er von dem Eton College, hat er sich auch für den Kolonialpolizeidienst beworben, ne? Wie sein Vater, und ist dann in die burmesische Polizei gekommen. Das ist also dieser Landstrich da, ne? Burma, damals gehörte das zu Indien, bei der Indian Imperial Police. Hat dort bei der Ausbildung auch Hindustani und Burmesisch gelernt als Sprachen. Und seine relativ privilegierte Stellung da als Kolonialbeamter, das hat ihn schon relativ schnell angekotzt. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ne, das ist schon eine sehr interessante Personenwahl für dich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, also weil es ist ja auch jemand, der dann aus freien Stücken Teil dieses Systems weiter bleiben will.
Also deshalb finde ich die Person auch so interessant, weil der auch mehrere ideologische Wandlungen in seinem Leben vollzogen hat und man das wirklich immer anhand der Biografie nachvollziehen konnte. Ne? Also total interessant. Und da hat er so eine Abneigung gegen Imperialismus entwickelt, ne? Weil er dort als dann später führender Kolonialbeamter von so einem Landdistrikt dort auch schlimme Sachen machen musste. Mhm. Ne? Also da gibt es zum Beispiel mal eine Schilderung, später komme ich noch drauf, journalistisch und schriftstellerisch tätig geworden. Zum Beispiel einen Elefanten zu töten, ist so eine Abhandlung von ihm. Ne? Da beschreibt er irgendwie, dass so ein Elefant quasi, musst du dir vorstellen, da so einen Marktplatz platt gemacht hat, jemanden zertrampelt irgendwie und dann steht das Tier dann so ganz ruhig da und grast und 2000 aufgebrachte Leute stehen hinter ihm als Kolonialbeamter und er muss das Tier halt erschießen, ne? Weil er der Vertreter der britischen Krone ist, das wird von ihm verlangt, der hat da überhaupt keinen Bock drauf, kämpft da so mit sich oder auch Leute dort zu, wie die gehängt werden oder zu Tode verurteilt werden oder so, da bist du natürlich als Kolonialbeamter die Verwaltung dort, ne? Die Exekutive, und das hat seine Abneigung ganz schwer geprägt gegen Imperialismus, ne?
Vor allem weil ihm vorher sozusagen dieser direkte Kontakt gar nicht so bewusst war, weil sein Vater eher administrativer.
Ich weiß nicht, vielleicht war das ja auch relativ gechillt dort in der Opiumgegend, ne? Für den Vater, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, also das schon irgendwie. Also es gibt auch einen Wikipedia-Artikel dazu, da steht, er verbrachte zu der Zeit viel Zeit mit Lesen und schrieb auch einige Texte. Also wenn man so andere biografische Angaben sieht, da hat er da nicht nur viel Zeit mit Lesen verbracht, sondern die sind auch mal ordentlich im Puff gewesen und haben da Saufgelage gefeiert als Kolonialbeamte. So in dem Kontext ist man da auch unterwegs gewesen. Wie gesagt, das hat ihn alles so angekotzt, dass er 1927 von einem Heimaturlaub aus England ist er nicht zurückgekehrt. Da hat er einfach so die kalte Kündigung gemacht.
Quasi.
Ne? Ja. Genau. Und hat dort eben, wie ich schon sagte, so erste Sachen geschrieben über seine Erlebnisse dort. Ne? Eben das mit dem Elefanten, Shooting an Elephant oder ein Mann hängen oder so, sind da so Texte, die da von ihm kamen. Dann ist er nach 1928 nach Paris gegangen. Musst du dir halt wirklich vorstellen, der hat echt knallhart seinen Kolonialjob, seinen Status da, relativ sicheren Mittelstandsstatus da aufgegeben und hat da in Paris echt als armer Tellerwäscher gearbeitet. Ne? Und war da wirklich arm dran, hat dann sich eine schwere Lungenentzündung eingefangen 1929. Musste natürlich auch 1929, gehen ja auch gleich die Glocken an, was da weltpolitisch los war und so weiter, ne?
Black Friday. Aber jetzt mal blöde Frage, was hat er jetzt im Ersten Weltkrieg gemacht?
Da wird er noch auf dem Eton College gewesen sein.
Gerade so drumherum gekommen.
Ja. Dann mit der schweren Lungenentzündung in Paris hat er in einem Armenhospital dort gelegen, ne? Das hat natürlich seine Perspektive auch nochmal also da macht er nochmal so eine zweite Sozialisation durch eben, ne? als wirklich armer Schlucker und sieht das alles mal.
Naja, auch als Nahtoderfahrung irgendwie so. Ne?
Naja, könnte man schon, also wenn man manche spätere Werke von ihm liest, könnte man das schon annehmen. Na, dann ist er zurück nach England gegangen, also mittellos und verarmt, hat er immer mal bei seinen Eltern noch gewohnt, dann hat er als Hilfslehrer gearbeitet, war dann in 30er Jahren, 33, 34 war er Buchhändler und hat dann 35 auch mal einen ersten Roman, jetzt noch nicht so Redenswertes veröffentlicht.
Und, aber schon krass, dass er so einen kompletten Cut da reinzieht.
So, da, also finde ich auch total krass. Ne? Also gibt ja so, wie soll ich sagen, so... Ja, so Künstlerseelen irgendwie, ich meine, bei Goethe ist das ja auch so, ne? Der mal in der relativen Sicherheit lebt, dann mal ausbrechen will und dann doch wieder im Staatsdienst arbeitet und dann später wieder Künstler wird, so dieses Hin- und Her-Switchen irgendwie, das gibt's schon, aber das ist wirklich radikal. Ne?
Aber der muss ja schon hart mit sich gestruggelt haben, innerlich, denke ich mal.
Glaube ich auch, ne? Man muss ja auch immer vor Augen führen. Also der ist dann. Als er da arm und mittellos irgendwo rumliegt, da ist er 26 Jahre alt. Ne? Also das ist jetzt noch nichts, wie soll man sagen, von der Persönlichkeit her total ausgereift. Sicher waren die Leute damals schon weiter irgendwie, aber übers Leben hat er vielleicht wirklich noch nicht so viel gewusst. Ne? Das hat er sich dann eben auf die harte Tour angeeignet, indem er da auf seine Privilegien verzichtet hat. Und dann gibt er seinen Job in der Buchhandlung auf, weil er ein Angebot bekommt, eine Sozialreportage über die Arbeitsbedingungen und Auswirkungen der Massenarbeitslosigkeit in den Industriereviren Nordenglands zu schreiben. Und das prägt ihn natürlich auch nochmal, weil er ja aus seiner ganz eigenen verarmten Situation darauf auch einen intellektuellen Zugriff hat. Und das kommt eigentlich ganz gut an. Wird auch veröffentlicht. Dann heiratet er 1936 eine Psychologiestudentin. Und dann passiert, weswegen ich eigentlich über den gestolpert bin, da nimmt nämlich als Soldat im Spanischen Bürgerkrieg teil. Und ich habe ja immer so ein ziemliches Interesse am Spanischen Bürgerkrieg, habe ich ja schon mal einen Song drüber geschrieben.
So krass, was da für Leute einfach waren, ne?
Ja, 53 Nations heißt der Song, dass ich das mal reinziehen will. Und ja, auch für mich heute immer noch eine wahnsinnige Ungerechtigkeit der Gesellschaft. Ne? Also der General Franco da und die Spanische Republik und diese internationalen Brigaden, die da auf Seiten der Republik aus allen Ländern, aus der ganzen Welt, aus über 53 Ländern dort gekämpft haben gegen die Faschisten. Ne? Natürlich auch Hitler-Deutschland, die da mit ihrer Legion Condor reingehauen haben, teilweise Taktiken und Waffen dort ausprobiert haben und so weiter. Und ja, auch in dieser Gemengelage, ne? Auch zwischen Stalin schon und dem Faschismus, dort ganz, ganz große ja, Verwerfungen stattgefunden haben und da Menschen wirklich einfach zerrieben wurden. Ne? Und man merkt auch, dass ganz viele prägende Leute nach dem Krieg, die auch gerade in der DDR unterwegs waren, zum Beispiel viele Politiker, die da im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft haben. Ne? Und das waren wirklich die härtesten der Harten. Ne? Und das erklärt auch so ein bisschen, warum da manche Leute so scheiße drauf waren. Also wie Erich Mielke zum Beispiel. Ja, auch im Spanischen
Bürgerkrieg. War der auch da?
Der hat auch im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft. Also kannst du über Erich Mielke viel sagen, das war sicherlich ein Schwein vor dem Herrn, aber das war ein knallharter Hund. Wirklich, das war ein knallharter Hund. Also darum geht mir es nicht. Auf jeden Fall hat er am Spanischen Bürgerkrieg teilgenommen, als immer noch relativ junger Mann. Hat da so in seiner politischen Unerfahrenheit, hat er sich da so einer Splittergruppe an, das war ja auch keine homogene Sache, ne? Da waren ja die Bataillone auch in Länder unterteilt und verschiedene politische Strömungen, hat sich da eher so einer Gruppe angeschlossen, die so ein bisschen trotzkistisch unterwegs waren. Und da hat er nicht so ganz auf dem Schirm gehabt, dass da gerade die Stalinisten dabei waren, die Oberhand zu gewinnen. Ne? Und hat natürlich diesen ganzen stalinistischen Terror, der da bis nach Spanien gereicht hat, also wo die da auch gesäubert haben, das hat er natürlich mitbekommen. Und da hat er so diese Terrorerfahrung des Stalin-Terrors mitgenommen. Hat dann im Spanischen Bürgerkrieg noch einen Halsdurchschuss kassiert. Also weiß ich auch nicht, wie man sich das vorstellen muss. Mit moderner Munition hätte man wahrscheinlich keinen Kopf mehr, wenn man in den Hals getroffen wird. Aber damals, weiß nicht, vielleicht war das ein Karabiner mit so einer hohen Austrittsgeschwindigkeit, dass das einfach mal gerade durchkachelt an der Wirbelsäule vorbei.
Ja, aber also wo musst du da getroffen werden, dass es kein Problem ist, ne?
Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wurden da seine Stimmbänder ganz schön beschädigt und hat auch sein Leben lang mit einer eher dünnen, piepsigen Stimme gesprochen. Er hat dann dort aufgrund seiner schreiberischen Fähigkeiten hat er auch, ich weiß nicht genau, aber ich habe so verstanden, auch korrespondentenmäßig etwas gearbeitet, wobei man sich vorstellen muss, dass im Spanischen Bürgerkrieg die Korrespondenten, die waren jetzt nicht irgendwie hinten eingesetzt, haben da mal ein paar Storys geschrieben, das war schon so, wie man modern sagt, Embedded Journalists, ne? Also die waren da wirklich an der Front mit rumgekraucht und da hat er sich ein Büro geteilt mit einem gewissen Ernest Hemingway. Ne? Also hat er den da getroffen und noch zahlreiche andere illustre Leute und das schweißt natürlich auch zusammen, ne? Also diese Zeit und die Leute und die Erfahrungen, die du da machst, ist im Spanischen Bürgerkrieg, wie gesagt, für ganz viele Leute nach dem Krieg absolut prägend. Nach dieser Zeit, er hat sich dann von dem Halsdurchschuss erholt, musste sich dann aber eben, wie gesagt, dem stalinistischen Terror entziehen und hat sich da versteckt und ist dann mit seiner Frau nach Frankreich geflüchtet.
Er hatte seine Frau auch noch mitgenommen.
Die war auch in Spanien, so habe ich das verstanden. Aber das war auch, ich weiß nicht, ob sie aktiv dort gekämpft hat, aber es gibt ja auch viele bekannte Fotografien von Frauen, die im Spanischen Bürgerkrieg auf republikanischer Seite mitgekämpft haben. Also da waren auch viele, viele tapfere Frauen dabei. Ne? Also wirklich junge Frauen. Ich erinnere mich an Fotos von Krankenschwestern, die da mit Karabinern irgendwo hinziehen und so. Also es war eine krasse Zeit. Da hat er schon dann seine Erlebnisse in einem Buch verarbeitet, ne? Also weil er war da in Barcelona in der Ecke unterwegs.
Ja, du hast ja ein richtiges Geschichtsreferat ausgearbeitet heute, meine Herren.
Naja, ich habe mir nur was ausgedruckt und habe es mir so ein bisschen markiert und da erzähle ich ein bisschen was. Und da hat er schon ein Buch über seine Erlebnisse dort geschrieben. Das wurde zwar veröffentlicht, aber keine Ahnung, hat vielleicht ein paar hundert Exemplare verkauft oder so, also war ein ziemlicher Rohrkrepierer. Mittlerweile hat er sich auch noch eine Tuberkulose eingefangen gehabt, also so diese Lungensache, die zieht sich irgendwie durch sein ganzes Leben. Da hat mich so ein bisschen an Schiller erinnert, da war ja auch sein Leben lang krank und wenn man den Autopsiebericht von Schiller im Schiller-Museum mal durchliest.
Schrecklich.
Bei der Eröffnung da, das muss ja irgendwie alles nur noch so eine breiige Situation statt Organe gewesen sein. Also da war auch ziemlich fertig, der gute Schiller.
Das war so grässlich, als ich das da zum ersten Mal gehört habe.
Ja. Ja, wie gesagt, der Herr Blair war da noch nicht so weit. Ne? Auf jeden Fall hat er aber Tuberkulose, ist dann nach Französisch-Marokko gereist zu einer Kur mit seiner Frau und dann 38 war das und dann kam ja auch schon die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Ne? Da ist er nach England zurückgekehrt im März 39 und da kam dann der Hitler-Stalin-Pakt und das hat dann schon sehr patriotische Gefühle in ihm erweckt. Ne? Hat sich dann auch irgendwann beim Kriegseintritt Englands, hat er sich auch freiwillig gemeldet, aber seine Gesundheitsverfassung, da haben sie ihn natürlich nicht genommen. Der hat dann als Buchkritiker gearbeitet, 39, 41, hat er für die Südostasien-Abteilung der BBC gearbeitet. Das finde ich eigentlich auch relativ spannend. Du bist mitten im Zweiten Weltkrieg und bearbeitest eigentlich eine Weltregion, die jetzt mit Europa gar nicht so viel zu tun hat und schreibst da ständig andere Nachrichten als das, was dich ja, eigentlich...
Vermutlich, weil er Burmesisch kann und so, ne?
Ja, wahrscheinlich, natürlich, klar, das liegt ja nahe, aber... so diese Korrespondententätigkeit in einem völlig anderen Winkel der Welt. Ne? Also wenn du 1941 hörst, denkst du natürlich sofort an Zentraleuropa, was ja, da passiert
halt,
ist.
Wenn du da halt Experte für die Region bist, weil du da schon Regionalverwalter warst. Dann
ja, und
krass, wie alt war der zu dem Zeitpunkt? Das ist ja der Wahnsinn.
Naja, genau. Und es gab da schon immer mal politische Unstimmigkeiten. Ne? Also da war schon von der Polizei auf dem Schirm, so wegen kommunistischer Umtriebe und so weiter, wie so viele ehemalige Spanienkämpfer. Ne? Die sind ja auch, einige sind jetzt erst vor einigen Jahren in der Schweiz zum Beispiel rehabilitiert worden oder so, ehemalige Spanienkämpfer, waren natürlich alles kommunistische Büttel für die für die imperialen kapitalistischen britischen Truppen und wurde da immer so ein bisschen beäugt. Und da hat er wegen politischer Unstimmigkeiten bei der BBC aufgehört, ist dann Feuilleton-Chef bei der Tribune geworden. Und das hat ihn auch nochmal sehr geprägt, weil er in der Funktion natürlich viel mit britischer, deutscher und sowjetischer Propaganda zu tun hatte, ne, in dieser ganzen Kriegssituation. Das hat ihn sehr beeindruckt, diese ganzen Propagandasachen, die da auch kulturell auf ihn eingeprasselt sind. 1944 haben sie privat, hat er mit seiner Frau noch ein Kind adoptiert. Die Frau ist dann leider kurz darauf gestorben, während er als Kriegsberichterstatter in Paris und Köln unterwegs war. Und das Kriegsende hat er 1945 tatsächlich in Deutschland erlebt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube in Nürnberg oder in Stuttgart ist er da gewesen. Dann hat er nach dem Krieg weiter als Literaturkritiker gearbeitet. Und dann ist eigentlich der richtige Twist in seinem Leben passiert. Denn er hat
als
Er hat als Buchkritiker ein Buch auf den Tisch gekriegt, was ein absolut durchschlagender Erfolg war, was über 500.000 Exemplare allein in Frankreich verkauft hatte. Und das behandelte genau das gleiche Thema wie sein Buch, was er damals über Katalonien geschrieben hat, was sich nur ein paar hundert Mal verkauft hat. Und da hat er festgestellt, krass, der Typ hat das in einer fiktionalen Geschichte geschrieben und nicht wie ich, Idiot, einfach wie ein Journalist, so wie es gewesen ist. Und da hat er gedacht, krass, Fiction, daran muss ich mich irgendwie hängen. Und dann hat er angefangen, ein Buch zu schreiben, von dem ich jetzt noch nicht verrate, wie es hieß, was ein relativ großer Erfolg wurde. Und da konnte er sich dann eigentlich leisten, wieder ein bisschen besser zu leben, aber dann hat er nochmal einen Bruch gemacht und ist auf, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, gibt sich auch einen Whisky, der so heißt, der ist auf eine Insel nach Schottland gezogen, Jura geschrieben.
Ja. Und das ist der Grund, warum du über ihn schreibst.
Und hat in einer, genau, und hat in einer absoluten Bruchbude dort gelebt. Mhm. Also wirklich auf dieser abgelegenen Insel, in der abgelegensten Ecke der abgelegenen Insel hat er an so einer Bruchbude gelebt, ohne Strom, ohne Telefon und hat sich da an ein Buch gesetzt, in dem er quasi so die ganzen Sozialisationserlebnisse seines Lebens zusammengefasst hat. Ne? Und das Lustige bei dem ist, der hat bei seinen journalistischen und literarischen Veröffentlichungen immer Angst gehabt, dass er nie Erfolg haben wird. Und hat deshalb unter dem Pseudonym George Orwell geschrieben.
Nein! Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Ich hätte
und
es
hat dort,
so eine
hat,
Scheiße.
Hat
so
dort auf Scheiße. Der Insel
ach!
Sein Roman 1984 vollendet.
Ach, Scheiße, ist das ärgerlich. Mike, jetzt hast du mich sowas von rangekriegt.
Schön, ach, das freut mich. Auf den Effekt habe ich
Scheiße.
Gehofft. Und er hat nur den Namen George Orwell gewählt, um seinen Eltern die Schande zu ersparen, dass wenn er erfolglos ist. Und das andere Buch, was ich nicht erwähnt habe, das war natürlich Farm der Tiere, ne, was er da vorher geschrieben hat. Seine Abrechnung mit dem Stalinismus. Ja, so erfreulich, wie so große Literatur für die Welt natürlich ist. Ne, sein Leben lief jetzt nicht so gut weiter, hat sich da den Rest gegeben in Schottland.
Das ist peinlich, ne? Ich habe schon mal eine fucking Biografie über ihn gelesen. Ich dachte, der Name, Kolonial, warte mal, und spanische Bürger, okay, da waren sie alle irgendwie damals.
Ach, ich dachte, du spielst die ganze Zeit super mit. Ich dachte, ey, ist der geil, so ein geiler Tandempartner, der macht ja voll mit, obwohl er garantiert weiß, um wen es geht. Ach, na, ist
Scheiße.
Egal.
Scheiße, ist das peinlich.
Da ist dann halt dann wenig später, 1950, ist er dann halt in London eben an seiner Lungensituation, an der Krankheit verstorben, hat kurz vorher noch eine nochmal geheiratet.
Boah, ich glaube, ich habe in der 11. Klasse sogar mal einen Vortrag über das Leben von ihm gehalten.
Aber natürlich, wie gesagt, George Orwell, ne, natürlich unbestritten einer der herausragendsten englischsprachigen Autoren. Ne? Also in der neuen Forschung hat mich auch erstaunt, so tief bin ich im Orwell-Thema nicht drin, aber weisen ihm einige Leute auch immer so ein paar noch antijüdische Ressentiments nach irgendwie. Das kann ich jetzt nicht so ganz beurteilen, will ich aber auch nicht unerwähnt lassen. Aber 1984, der Roman, das ist, ist natürlich ein Jahrhundertbuch. Ne? Und mich hat es nur so geflasht, wie dieses ganze Leben zu so einem Werk, zu so einem Roman führen kann, ne? Wie die Farm der Tiere und 1984 und so, und dass das ganze Leben von ihm eigentlich selber schon ein Roman war. Und das war jetzt natürlich besonders interessant, das so zu erzählen, als ob das jemand völlig Unbedeutendes ist. Ne? Und dann noch diese Pointe, dass das dann nochmal so geknallt hat am Ende seines Lebens, ist natürlich Wahnsinn. Also aktueller denn je, George Orwell, ne? Seine Vision von einem totalitären Staat, der die Leute beherrscht, kann man nur jedem empfehlen.
Mike, ich ziehe meinen Hut. Du hast mich dran gekriegt.
Nein, das soll ja aber jetzt auch nicht die Übung jetzt beim Kundenservice in jeder Ecke sein, da irgendwie, man kann auch einfach mal so ganz normal Leute vorstellen, aber jetzt bei George Orwell, hätte ich mich jetzt hingesetzt und hätte gesagt, ich erzähle dir jetzt was über George Orwell, wäre ja nicht so interessant gewesen in dem Sinne.
Nein, ja. Absolut nicht. Ich bin jetzt halt nicht davon ausgegangen, dass es so eine bekannte Persönlichkeit ist. So, ne? Ich dachte, es wird jetzt irgend so jemand wieder, der so unterm Radar läuft. Und der halt auch da war, deswegen meine ich so, ach naja, guck mal, wer alles so im spanischen Bürgerkrieg unterwegs war.
Na, also ich bin nur da drauf, also so auf diese Machart jetzt meiner Schilderung draufgekommen, weil ein Kumpel von mir ist tatsächlich mal von seiner Freundin zum Grab geführt worden, von Eric Arthur Blair, was da drauf steht. Und er hatte keine Ahnung, wer das ist, was das ist oder irgendwie so. Und der mag dieses Buch auch sehr. Und das war dann auch so ein Aha-Erlebnis für ihn. Ach krass.
Ich war schon mal am Grab von James Joyce.
Oh.
Das ist, warum auch immer, in Zürich.
Okay. Ja. Na, ich glaube, schon mal im Podcast erwähnt, wenn ich in Paris bin, ich lege immer ein Blümchen bei Heinrich Heine nieder. Das ist für mich ein ganz großer. Aber James Joyce natürlich auch. Na gut, mein Guter.
Danke, Mike.
Jetzt kein Ding. Ich
mich den Rest des Tages dumm. Danke.
Ach Quatsch, erhol dich gut. Hört dir noch ein paar Gothic-Hörspiele an. Dann bis zum nächsten Mal, ja?
Mach's gut.
Wir müssen gucken, ich werde aus dem Urlaub mit dir telefonieren.
Na, sag Bescheid, wie es für dich passt.
Ansonsten wir kriegen müssen hin. Wir
vielleicht Na? Mal einen Tag verschieben oder so.
Passt. Okay, dank dir. Tschüss.
Die Schleckerfrau.